Guten Morgen und herzlich willkommen hier im Saal, aber auch allen an den Bildschirmen. Ich freue mich, dass wir an diesem zweiten Advent gemeinsam Gottesdienst feiern können. Die zwei Kerzen auf unserem wunderschönen Adventskranz zeigen uns das an. Wir sind wirklich schon beim zweiten Advent. Und wir sind wunderbar schmissig begrüßt worden mit Mach die Tore auf. Und was mir gefällt, ist, dass Gott jedes Tor, jede Tür, sei sie noch so verbarrikadiert, längst schon für uns geöffnet hat. Und das ist meine Einladung, und das euch ganz herzlich zu bitten, aufzustehen, eure Herzen weit zu öffnen, eure Ohren und alles, was euch an Sinnen zur Verfügung steht, auszurichten auf diesen großartigen Gott, der uns erlaubt, mit ihm zu sprechen. Und so wollen wir still werden, Herr, und die Augen schließen und wirklich uns ganz auf dich ausrichten. Du bist hier der Gastgeber. Und wir danken dir, dass du zu uns in diese Welt gekommen bist. Jeden und jede von uns hast du unendlich lieb. Und deine Liebe, die wird immer wieder ganz deutlich sichtbar, weil du ohne jede Hürde uns begegnen möchtest. Wir sind auf dem Weg durch den Advent hin zur Krippe. Du, der du als Licht in diese Welt gekommen bist, das alles überstrahlt, du nimmst uns hinein in deinen Lichtschein. Und wir dürfen dort genauso stehen, wie wir sind. Und wir müssen uns nicht fürchten, wenn dein Licht uns anstrahlt. Wir müssen einfach nur dieses Licht, diesen Lichtschein widerspiegeln. Danke, Herr, dass du in diesem Gottesdienst wieder ganz neu dafür Anlass gibst und Anfang machst. Segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Ja, ihr glaubt gar nicht so recht, wie es gestern hier in diesem Hause noch ausgesehen hat. Es gibt dazu gleich ein paar Bilder und erfreulicherweise auch einen kleinen Bericht von der Daniela. Daniela, ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Hier ist ein Handmikro für dich bereitet. Und hinter dir siehst du eine kleine Collage.
Ja, also bevor ich euch einen Bericht gebe von dem gestrigen Flohmarkt, den wir hier veranstaltet haben, möchte ich euch gerne noch meine Errungenschaft zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es sehr gut erkennen, was für ein besonderer Stock das hier ist. Und ich musste, als ich den gesehen habe, schon bei unseren Sortieraktionen direkt an die Geschichte von Moses denken. Und ich dachte mir, dass dieser Stock doch wahrscheinlich ein sehr gutes Equipment ist für den Kindergottesdienst oder auch sonstige Anspiele, wo vielleicht auch die Geschichte von Moses erzählt wird. Und deswegen habe ich ihn für die Gemeinde erworben. Und wer diesen Stock haben möchte, eben für diese Angelegenheiten, kann sich gerne bei mir melden. Und ich gebe den ab. Ja, also der Flohmarkt an sich war sehr anstrengend, sehr schön, aber auch sehr erfolgreich. Also ich kann euch direkt die Summe nennen, die wir gestern einnehmen konnten. Und das waren sage und schreibe 949 Euro. Der Erlös, der geht ja an die Offroad Kids Stiftung und mit denen hatte ich auch telefoniert und ich wollte noch mal sagen, dass die Stiftung eine sehr großartige Arbeit machen. Also die haben nur Fachpersonal und arbeiten sehr professionell organisiert und ja, helfen akut Jugendlichen, die akut von Obdachlosigkeit betroffen sind. Und deswegen freut uns sehr, dass wir fast 1.000 Euro eingenommen haben. Mein persönlicher Dank geht natürlich an alle Helfer, die seit Wochen, Tagen, aber auch vor allem gestern sehr viel Zeit, Kraft und Arbeit reingesteckt haben. Und muss einfach nochmal betonen, dass ohne diese Menschen dieses Projekt gar nicht möglich gewesen ist. Also da könnt ihr auch gerne nochmal klatschen. Dann habe ich noch ein Feedback für euch. Und zwar haben die Menschen, die unseren Flohmarkt besucht haben, sich sehr gefreut, dass wir eben so gut erhaltene Sachspenden günstig abgeben konnten. Also das wurde sehr gut angenommen. Und da geht mein Dank natürlich an alle, die eben Sachen abgegeben haben. Auch ohne diese gut erhaltenen Sachen hätten wir das Geld nicht eingenommen. Und wäre die ganze Aktion auch gar nicht möglich gewesen. Wo gehen die übrig gebliebenen Sachen hin? Also wer vielleicht gesehen hat, wie es hier aussah gestern, hat auch gesehen, wie viel Zeug es war. Also wie viele Sachen hier wirklich ausgelegt waren. Es ist einiges übrig geblieben. Und die Klamotten gehen tatsächlich alle nach Moldawien. Also die sind so gut wie weg. Die anderen Sachspenden werden wir verteilen an Sozialkaufhäuser und soziale Einrichtungen. Ihr seid aber auch gerne eingeladen, heute noch mal in den Keller zu stiefeln und zu schauen, ob euch noch irgendwas zusagt, gefällt und es mitzunehmen. Genau, so viel zu dem Flohmarkt gestern.
Ich habe hier eine große Merci-Schokolade und obendrauf ist ein Kinderbrief. Der erreicht uns vom Stern im Norden. Die Kinder haben da drauf geschrieben: Danke für das Papier und die Kleber, besonders die Sticker, Filzstifte, Scheren, Farben. Danke für die vielen Sachen. Wir freuen uns darüber. Und dann gibt es noch einen Brief von der Deborah Wagner. Liebe FEG Körne, vielen Dank für eure großartige Spende zum Erntedankfest. Wir wurden von euch reich beschenkt mit den Bastelmaterialien, können wir unsere Schränke wieder bis oben hin auffüllen. Es war eine Kombination aus alltäglichen Materialien wie Stifte, Kleber, Scheren und besonderen Materialien wie leuchtende und glänzende Acrylfarben etc. Ich persönlich war wirklich begeistert, als ich die ganzen Kartons auspacken durfte, und auch die Kinder haben große Augen, wenn sie damit im Kindertreff basteln. Vielen Dank, dass ihr an uns gedacht habt und uns so reich beschenkt habt. Liebe Grüße und noch eine besinnliche Adventszeit, Deborah Wagner vom Stern im Norden. Also auch dafür allen, die zusammengepackt haben, die mitgemacht haben, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Diese Kinder haben sich gefreut und ich weiß aus eigener Anschauung, wie gerne Kinder basteln. Herzlichen Dank euch allen. Nun bitte ich den Kelvin nach vorne. Der erzählt uns, was seit längerem Geheimnisvolles hier geschieht.
So geheimnisvoll ist das Ganze nicht. Seit ungefähr einem Jahr sind die Planungen für die Umgestaltung des Kaffeekuhs im Gange. Und seit Mai diesen Jahres wurde es dann praktisch. Wir haben neue Lampen angebracht, wie man das hier sehr schön sieht. Dadurch ist der Raum deutlich heller geworden, was für einen Kellerraum gar nicht so schlecht ist. Er ist auch rausgekommen aus so einem, 2000er Flair hin in eine gewisse Moderne. Und wir sind noch nicht fertig. Also wie man da sieht, das ist, glaube ich, eine Bildaufnahme von gestern. Wir sind immer noch daran, das Stück für Stück zu verschönern, zu verändern, zu gestalten. Und da werden wir wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr irgendwann, weiß nicht, in der Mitte oder so, fertig werden, zumindest vorerst. Aber es kann zumindest schon mal wieder benutzt werden und das ist ein sehr großer Segen. Wir als Teenkreis durften direkt nach Fertigstellung schon unsere Wohnwoche darin feiern und es war sehr schön, endlich wieder eigene Räume zu haben und nicht im Kigo-Saal oder hier zu verweilen, auch wenn die Räumlichkeiten natürlich auch schön sind. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei Simon Pichowiak bedanken, der das Ganze möglich gemacht hat durch einfach den Impuls, das überhaupt anzugehen, durch aber auch unzählige Arbeitsstunden, die er reingesteckt hat. Denn der Rest von uns hatte weniger Zeit und vielleicht auch manchmal weniger Motivation. Und da ist ganz gut, wenn man jemanden hat, der da voranprescht. Und ihr habt, glaube ich, auf euren Plätzen so wunderbare blaue Büchlein oder Heftchen. Da stehen dann nochmal weitere Details auch zu anderen Umbaumaßnahmen. Und all das ist nur möglich, weil sich Leute in diese Gemeinde investieren, weil sie glauben, dass dieses Gebäude an sich wichtig ist für unsere Arbeit, die wir hier tun, egal ob das jetzt die Arbeit mit Jugendlichen, Kindern, Erwachsenen, Senioren, wie auch immer ist. Und da möchte ich euch ermutigen, das einfach weiterhin zu tun oder vielleicht mal auszuprobieren. Dankeschön.
Ich danke dir für den Einblick. Ich habe schon gesagt, die Kerzen kündigen es an. Es ist Advent. Es kündigen nicht nur die Kerzen an, sondern auch unser wunderschöner Weihnachtsbaum. Einen herzlichen Dank an das Deko-Team. Ich habe mich gefragt, wie sind die bis ganz oben gekommen? Ich weiß, dass das immer sehr aufwendig ist und ich habe mich gefreut, dass das Team entschieden hat, diesmal schon Lichtwärme in den Baum zu schenken, damit wir diese schon an den Adventssonntagen haben dürfen. Ganz herzlichen Dank an das gesamte Team. Natürlich auch für alle andere Deko, aber heute leuchtet der Baum das allererste Mal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an den Advent denkst. Was macht es aus, diesen Advent? Woran merkst du eigentlich, dass jetzt Advent ist? Ich habe hier ein Handmikro und ich werde jetzt zu euch in den Saal runtergehen und euch danach fragen. Woran merkst du, es ist Advent? Ich brauche ja jetzt einen Moment und deshalb habt ihr die Frage alle sacken lassen. Und ich habe mir überlegt, manche Leute merken, dass Advent ist auch daran, dass es plötzlich überall Süßigkeiten gibt. Ich habe welche bei und jeder, der jetzt was sagt, der kann mit mir tauschen. Antwort gegen Lutscher. Die winken gerade ab, die haben schon einen, aber der Trend geht zum Zweitlutscher. Ich komme also jetzt zu euch und ihr dürft die Hand heben. Ich sehe, Volker meldet sich schon. Er wird der Erste sein. Okay, also, meine Lieben, ihr habt's gehört, macht euch kurz Gedanken und schon bin ich auf dem Weg. Volker, wie nett, dass du dich sofort gemeldet hast. Sehr schön. Woran merkst du es?
Wir hatten gestern Besuch von unserer Familie. Mhm. Mein Bruder war da mit seiner Familie und meine Mutter und Conny hat Kekse gebacken und es war ein sehr, sehr schöner Tag.
Dankeschön. Wer möchte noch? Oh, da drüben, die hatte ich vorher informiert. Warte. Der Trend geht zum Zweitlutscher. Ihr habt das verstanden.
Ja, also wenn man morgens dann, muss man entweder früher aufstehen oder schneller zur Schule gehen, wenn man den Adventskalender noch öffnen muss. Und
diese Zwänge heutzutage.
Ja, bei mir ist es so, dass wir, wenn die ganz viele Plätzchen backen so und die dann immer nachmittags essen an den Adventssonntagen oder auch manchmal so in der Woche.
Dankeschön. Wer wünscht sich noch? Oh, ganz hinten links. Also, ich stürze rüber. Moment. Wer hat kein Lolli? Doch, jeder hat ein Lolli. Ich bin eine Art Lolli-Wunder.
Also, ich finde, dass man merkt, das ist Advent. Es ist überall alles schön festlich geschmückt. Die Wohnungen sind beleuchtet, Lichterbogen erstrahlen an den Fenstern. Und das finde ich immer ganz toll.
Super. Lieber Kai, Dankeschön. Die Hille.
Ich will keinen Lolli. Ah. Daran, dass der Kalender mir sagt, jetzt wird es aber Zeit, den Adventskranz zu binden und die Adventskalender für meine Familie zu bestücken. Und das alles vorher etwas drubbelig und hektisch wird und alles schön zu machen, damit der Kai sich freuen kann.
Danke, Hille. Es gibt einen Freilolli.
Ich will auch keinen Lolli, aber ich höre das Weihnachtsoratorium ganz laut und liebe das.
Dagmar?
Ich hab's ganz dicht an ersten Advent immer Geburtstag und bekomme dann von Claudia ein wunderschönes Gesteck mit 4 Kerzen oder einen Adventskranz. Und das Grün, das duftet jetzt so wunderbar im Wohnzimmer. Es ist herrlich.
Dankeschön. Auch 3 Freilollis sind zu vergeben. Noch jemand, der auch noch nicht gefrühstückt vielleicht?
Ich merke das immer daran, dass die Zeit immer kürzer wird, um noch Geschenke zu besorgen. Ich glaube, ich habe noch keins.
Alea, möchtest du dich anschließen?
Ich habe das gleiche Problem. Aber man merkt es auch, weil ja alles schön geschmückt ist und Weihnachtsmärkte sind wieder da.
Dankeschön. Ich kann die Jacke jetzt ausziehen, weil ich keine Lutscher mehr transportieren muss. Ja, dies alles, vielen Dank für eure Beiträge, ist auch Advent. Wer das Glück hat, mit Kindern zu arbeiten, so wie ich, der erlebt noch etwas ganz anderes. Wenn man zum Beispiel ein Nudelholz aufs Pult legt, ist sofort, oh, backen wir. Wenn ich reinkomme, dann vermuten sie schon, hast du was mitgebracht? Machen wir heute was Besonderes? Wann ist Adventszeit? Das werde ich gefragt. So ist das auch zu Hause. Wenn irgendwo Geschenkpapier liegt, dann wird gleich gewittert, ah, ist das vielleicht für mich? Dieses Adventskalendertürchen öffnen ist natürlich ein absolutes Highlight und das hört auch gar nicht auf. Ich öffne auch eins und bin genauso aufgeregt. Und immer und überall wird vermutet, da könnte jetzt irgendwas sein. Irgendwas, was mich freuen wird, wonach ich mich sehne, worauf ich warte. Und gerade ist ein bisschen angeklungen, dass es auch hektisch ist, dass es einen erinnert, auch ich müsste dies und das und jenes noch. Und dieses Jahr habe ich einen Kalender mir gekauft am Büchertisch bei uns in der Gemeinde, also sozusagen ganz vorbildlich. Und das sind 24 sehr kleine Gedanken zum Advent. Einen dieser Gedanken möchte ich jetzt mit euch teilen. Das wünsche ich dir. Den Blick mit großen Kinderaugen, der auf Zehenspitzen umhergeht, in diesen Tagen zwischen Wunsch und Geheimnis die Fährten des Lichts zu lesen versteht. Noch durchs kleinste Schlüsselloch späht und es für möglich hält, dass es eine Türe gibt, immer und irgendwo, die einen Spalt breit offen steht, ins Wunder. Viel Freude bei der Entdeckung dieses Wunders. Heute wieder im Gottesdienst, auch in der Predigt, die Arne Völkel halten wird, und auch im kommenden Lied. Herzliche Einladung an euch, uns zu erfreuen.
Gnade allein gibt uns Freiheit, Gnade allein gibt uns Mut. Nicht unsere eigenen Werke, sondern allein Jesu Blut. in deiner Gegenwart leben, wo nahe sein bei dir. Dazu hast du uns berufen, durch Gnade allein sind wir hier. Durch Gnade allein sind wir hier. Herr, wenn du Schultern rechnest, wer könnte bestehen? Dank deiner Gnade sind wir rein, uns ist vergeben. Herr, wenn du Schultern rechnest, wer könnte bestehen? Dank deiner Gnade sind wir rein, uns ist vergeben.
Only by grace can we enter, only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we come. And now by your grace we come.
Herr, wenn du Schultern rechnest, wer könnte bestehen? Dank deiner Gnade sind wir rein, uns ist vergeben. Herr, wenn du Schultern rechnest, wer könnte bestehen? Dank deiner Gnade sind wir rein, uns ist vergeben.
Gnade allein gibt uns Freiheit, Gnade allein gibt uns Mut. Nicht unsere eigenen Werke, sondern allein Jesu Blut. In deiner Gegenwart leben und nahe sein bei dir. Dazu hast du uns berufen. Durch Gnade allein sind wir hier. Durch Gnade allein sind wir hier. Durch Gnade allein sind wir hier. Durch Gnade allein sind wir
Durch Gnade allein sind wir hier, so haben wir es gerade gehört. Und es wird euch vielleicht überraschen, dass ich die Predigt für diesen zweiten Advent überschrieben habe mit wie die Axt im Walde. Wie die Axt im Walde. Und das klingt nun nicht so gerade nach Gnade, aber ich hoffe, es wird sich unterwegs erschließen, weshalb diese Überschrift gewählt wurde. Ich grüße euch vom biblischen Unterricht ganz herzlich. Das ist einer der Rätsel dieser Predigt, was denn das wohl mit der Axt zu tun hat. Und ihr habt Zettel dabei und das ist ganz hilfreich, wenn ihr also zuhört. Und ich werde mich bemühen, eure Aufmerksamkeit auch aufrecht zu erhalten. Ich hoffe, es gelingt mir. Zunächst lese ich mal den Predigttext, der steht in Matthäus 3, 1 bis 12. Damals trat der Täufer Johannes in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Diesen Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja angekündigt, der gesagt hat: In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straße. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüften einen Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von wilden Bienen. Die Leute aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der ganzen Jordanebene kamen zu ihm, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Leben, dass ihr euch wirklich ändern wollt. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch: Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes sagte auch: Ich taufe euch mit Wasser, damit ihr euer Leben ändert. Aber der, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer des Gerichts taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Er wird die Spreu vom Weizen scheiden und seinen Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu wird er in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Wie die Axt im Walde. Zum zweiten Advent ein Bibelwort, das irgendwie nicht so ganz freundlich daherkommt, sondern ein wenig so das Grauen dieser Tage in sich trägt. Dunkel, düster, was ist damit gemeint? Die Begebenheit, die ich vorgelesen habe, finden wir in drei Evangelien überliefert. Aber es gibt auffällige Unterschiede. Bei Matthäus ist es so, dass Matthäus gerade gehört, sich in dieser Rede auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten fokussiert. Der Evangelist Lukas hingegen nimmt stärker die einfachen Leute in den Blick, die zu ihm, zu Johannes, dann an den Jordan kommen, um sich taufen zu lassen. Und in den Überlieferungen von Matthäus und Lukas werden diese beiden Adressatengruppen unterschiedlich angesprochen, denn sie könnten unterschiedlicher auch nicht sein. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich über diesen Text zweimal predige, nämlich heute zum zweiten Advent und dann noch einmal in 14 Tagen zum vierten Advent. Dann allerdings über den Lukas-Text. Viele im Volk, so haben wir gehört, suchten damals mit beladenen Herzen den Jordan auf, beziehungsweise Johannes den Täufer. Sie suchten nach Orientierung in verworrener Zeit, und da wird sich mancher von uns darin wiederfinden. Und sie hofften, mit Johannes dem Täufer wieder Ordnung in ihr Leben zu bekommen, und sie hofften, Vergebung für ihre Sünden zu empfangen. Und die bekannten sie öffentlich. Das war also schon was. Stell dir vor, du stehst an der Emscher und bekennst den Menschen im Park deine Sünden öffentlich. Und dann kommen noch andere Leute dorthin an den Jordan. Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Sadduzäer. Und auch sie kommen, und das ist jetzt eine ganz andere Personengruppe, nämlich, wie sich bald zeigen wird, ist das eine Gruppe sehr selbstgerechter Leute. Natürlich ist jetzt Überheblichkeit nicht ausschließlich an den Berufsstand der Geistlichen gebunden. Überheblichkeit ist weit verbreitet bei Mann und Frau und eben auch unter religiösen Leuten. Unter ihnen sind manche, die von sich selbst sehr überzeugt sind. Und diese Menschen spricht Johannes der Täufer an nach der Überlieferung des Matthäus. Darum geht es ihm in unserem Abschnitt. Darum, ob wir meinen, an uns selbst genug zu haben. Johannes, so schreibt Matthäus übereinstimmend mit dem Evangelisten Lukas, schlägt ganz harsche Töne an. ihr Schlangenbrut. Und dazu haben wir ein sehr schönes Bild. Ihr Schlangenbrut. Also wenn man das hört, fühlt man sich gleich irgendwie willkommen geheißen, finde ich, ne? Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen könnt? Wunderbare Worte zum zweiten Advent. Mit solchen Worten macht man sich keine Freude, keine Freunde. Der Vergleich mit einem Schlangennest beschreibt allerdings das Selbstverständnis der Pharisäer ganz gut. Denn Pharisäer heißt übersetzt die Abgesonderten. Und darauf legten sie auch großen Wert. Sie waren abgesondert vom normalen, gemeinen Volk. Und sie wollten mit diesem Volk auch nicht gerne was zu tun haben. Und nun dreht aber Johannes der Täufer den Spieß rum und sagt, nicht das Volk ist das Schlangennest, sondern ihr seid es, ihr selbstgerechten Pharisäer, die ihr euch von dem gewöhnlichen Menschen absondert, mit denen ihr nichts gemein haben wollt, wo ihr sagt, oh, das sind aber irgendwie verdorbene Leute. Die Pharisäer waren eine verschworene Gemeinschaft, zu der niemand anders so recht Zutritt hatte. So wenig wie jemand aus Furcht vor giftigem Biss der Schlange in eins dieser Nester fasst, so wenig wollten die Menschen offensichtlich was auch mit diesen Pharisäern, diesen selbstgerechten Leuten zu tun haben. Und so wundert es auch nicht, wenn heute Menschen mit selbstgerechten Christen nichts zu tun haben wollen. In dieses Schlangennest begeben wir uns nicht. Schützen wir uns doch vor dem giftigen Biss. Die Pharisäer damals und die Sadduzäer setzten sich mit ihren besonders breiten Gebetsriemen in Szene und wiesen sich mit langen Quasten aus. Also so Quasten, das ist ein Bündel von losen Fäden, die zusammengebunden werden, an den Zipfel oder Oberkleider festgemacht. Und damit stolzierten die Pharisäer dann, stelle ich mir so vor, würdevoll durch das Volk. Und damit markierten sie, sie sind besonders heilig und bleibt mal bitte auf Abstand. Ein echtes Interesse an der Taufe des Johannes hatten sie aber offensichtlich nicht. Denn später werden einige von diesen Pharisäern mit Jesus im Gespräch sein und nach seiner Vollmacht fragen, nach der Vollmacht Jesu, weshalb er im Namen Gottes spricht und Wunder tut und Heilungen tut. Und Jesus wird ihn darauf antworten, erinnert an diese Szene hier am Jordan. Johannes ist gekommen, euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Ihr habt es gesehen, doch ihr habt nicht bereut und ihr habt ihm nicht geglaubt. Und weshalb nicht? Weil sie sich ihrer Sache mit Gott so sicher glaubten. Immerhin gehörten sie ja nicht nur zum auserwählten Volk Israel, sondern für sie war Abraham ganz besonders der Stammvater. Und gab es dann noch Fragen? Bezeugte nicht bereits ihre Kleidung schon ganz deutlich den Unterschied zum Volk? Und erst recht zu diesem Mann, diesem Johannes, der ein Gewand aus Kamelhaaren trug. Also wer heute so ein Teil besitzen würde, das wäre unheimlich wertvoll. War es damals aber nicht. Also das war also die letzte Klamotte, die würde heute einfach nur noch in den Container wandern. So als Ölwischlappen, ja. Also der trägt so ein Gewand aus Kamelhaaren und dazu einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Und was ist der? Heuschrecken und wilden Honig. Die Pharisäer also sagen, schaut euch den mal an, schaut euch das Volk an, zieht uns mal an. Der Unterschied ist doch wohl ganz klar, wir haben doch den Abraham zum Vater. Aber Johannes macht ihnen unangenehm laut einen Strich durch die Rechnung. Er fährt sie an. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen, die da rumlagen, Kinder zu erwecken. Mit anderen Worten, er sucht und findet Menschen, die auf ihn bauen, überall, unter allen Menschen, aller Nationen, aller Gesellschaftsschichten und er findet sie nicht allein in Israel und schon gar nicht unter euch Pharisäern. Allein. Johannes konfrontiert, er rüttelt auf und er will verunsichern. Sind wir uns unserer Gemeinschaft mit Gott zu sicher? Sind vielleicht auch wir uns unserer Gemeinschaft mit Gott zu sicher? Dass das so sein kann, war der Täufer offensichtlich überzeugt. Und so droht er mit der sprichwörtlichen Axt im Walde. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen. Ihr Lieben, vielleicht machen wir es uns mit Glaube, mit Gott und Jesus ja tatsächlich etwas zu leicht. Dann scheint alles klar zu sein. Wir gehören zum Club, wir gehören zu Jesus. Wenn nicht wir, wer dann? Und das verdeutlicht dann Johannes mit dem toten Stein, aus dem sich Gott Kinder erwecken kann. Und einen solchen habe ich euch jetzt mal mitgebracht. Schaut den euch mal an. Johannes sagt, Gott kann sich aus totem Stein seine Kinder, also die zu ihm zugehörigen Menschen, erschaffen. Wenn ich diesen Stein jetzt hier in der Hand halte, dann spüre ich, wie kühl der ist. Außerdem ist der ziemlich schwer, sehr massiv und den würde ich mir jetzt ungern gegen den Kopf hauen und ich werfe den auch nicht hier in den Raum. Also dieser Stein, der fühlt sich so wie tot an. Und der ist es auch. Jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, ja, toter Stein, aber klar, damit kann ich doch was anfangen, nämlich ich hole Meißel und dann fange ich daran, meine Initialien zu zeichnen, keine Ahnung, vielleicht deinen ganzen Namen, aber sehr viel passiert da nicht. Da muss ich also zu stärkeren Mitteln greifen. Ich habe ja noch den Hammer und wenn ich also hier drauf haue, dann bröckelt ein bisschen was ab und wenn ich jetzt Meißel ansetzen würde, dann könnte ich vielleicht daraus etwas modellieren. Ich kann mir aus totem Stein lebendige Nachfolger erschaffen, sagt Gott. Alles Mögliche kann man mit so einem Stein anfangen, vielleicht sogar ihn in eine gewünschte Form verwandeln. Aber eins vermag sicher kein Mensch, den Stein zum Leben erwecken. Und mir ist das ein starkes Bild, wie wir manchmal an uns rumhantieren, um uns in Form zu bringen, unsere Initialien zu hinterlassen, darzustellen, guck mal. Aber der Stein bleibt toter Stein. Da ist nichts zu machen. Da kannst du dann rumhauen, wie du willst. Toter Stein bleibt totes Gestein. Und deswegen schickt Johannes ungeniert die Pharisäer zurück und sagt ihnen, so läuft das nicht. Das ruft er den Selbstgerechten zu. Da kannst du an dir rummeißeln und dich stylen, wie du willst. So läuft es nicht. Aber was gibt es denn dann nach dieser Scheldrede noch für die Pharisäer zu entdecken? Also gibt es jetzt überhaupt keine Adventsbotschaft, keine gute Nachricht für die Pharisäer? Ich denke, sehr viel gute Nachricht steckt in der Scheldrede des Johannes für die Pharisäer darin. Denn was er aufdeckt, der Johannes, das ist, dass etwas nach außen hin ganz ansehnlich erscheinen mag, was sich, übertragen wir es auf unsere heutige Situation, was sich sehen lassen kann in der Gemeinde, was sich sehen lassen kann im Hauskreis, im Gottesdienst, was sich auch hören lassen kann in Gebet und Gesang. Und Johannes sagt, schön, lässt sich alles sehen, lässt sich alles hören, ist aber nicht, zumindest nicht die ganze Wahrheit. Das andere, was sich hinter Wohnungstüren und Kulissen, hinter Maske und Fassade verbirgt, das bleibt zugedeckt, unentdeckt, verborgen, unberührt. Und dabei hält der Bußprediger den Pharisäern wie dem Volk nicht ihr Scheitern vor, nicht die Müdigkeit, die sie überfällt im Umgang mit Gott und die du vielleicht auch kennst. Nicht dein Fragen hält er dir vor, nicht deine Zweifel, nicht deine Unzulänglichkeit. Diese Unzulänglichkeit, die sich immer wieder nach dem Hochgefühl von Gottes Lust uns abstürzen lässt auf dem Boden von Glaubensfrust. Was Johannes empört, ist die Leugnung all dessen, die Heuchelei, mit der die Pharisäer umgehen, die Heuchelei, mit der auch wir vielleicht umgehen. Es ist nämlich der Stolz auf den eigenen Glauben, es ist die zur Schau getragene Tugend, die verlogene Heiligkeit, die Sucht als religiöses Vorbild dastehen zu wollen. Das ist es, was Johannes geißelt. Und ich übertrage das auch noch einmal aufs Heute. Der Hochmut, der sich unter Christen breit macht, dass man doch christlicher sei als die anderen Christen. Und das lässt Johannes zornig werden. Mit einem Wort, die breiten Quasten und Gebetsriemen, die Umkehr verhindern. Umkehr zu einem Glauben, der sich ganz auf Gottes Schaffen verlässt. Auf einen Gott, der aus Steinen Leben erweckt. Eine Umkehr, die in der Preisgabe allen Stolzes und allen Anspruchs besteht. Und ihr Lieben, zum religiösen Stolz paart sich das Wörtchen wenn. Und zum religiösen Anspruchshaltung paart sich das Wörtchen dann. Wenn du richtig glaubst, dann erhört Gott alle deine Gebete. Wenn du keine Entscheidung ohne Gottes Go triffst, dann erst bist du ihm völlig hingegeben. Wenn du totales Vertrauen hast, dann hast du auch ein totales Ja zu allem, was dir in deinem Leben begegnet. Und so reden wir untereinander und miteinander dieses Wenn und Dann, und der eine und andere vergeht, geht ein wie die Primeln und sagt, ja, also meine Quaste ist nicht so lang und mein Gebetsriemen auch nicht so breit. Wenn du streng alle Regeln befolgst, mit denen dich andere Christen beraten, dann wirst du eine tolle Freundschaft haben, den unbedingt richtigen Partner finden, glücklich in deiner Ehe sein, dann im Familienleben eine reine Freude, dein Beruf das totale Glück und die Erfüllung. Wenn, dann. Du musst nur einfach den Stein, der du selber bist, zum Leben erwecken. Was Johannes sagt ist, mit der Taufe ist die Annahme der eigenen Unzulänglichkeit verbunden. Deswegen stellen die Leute sich dahin und bekennen ihre Sünden. Und das Einschlagen einer neuen Lebensrichtung im Vertrauen auf ihn und nicht im Vertrauen auf dich selbst. Gottvertrauen ist nicht die Erwartung, dass er alles vom Himmel her für dich regelt, wenn du dich nur anständig führst, sondern umgekehrt. Gottvertrauen wirkt in dir die Bereitschaft zu selbstständigen, zu eigenverantwortlichen Handeln. Dass du eben nicht sagst, ich habe ja Abraham zum Vater oder ich lebe schon immer in der christlichen Tradition oder was weiß ich. Denn was ist Gehorsam, ihr Lieben, anders als Gott Antwort zu geben? Und zwar keine Antwort einstudierter Formeln, Floskeln oder Verhaltensweisen, sondern Umkehr zum Leben, für das du Verantwortung trägst, vor deinem Gott, mit ihm. Denkt nicht, eure Tugendhaftigkeit macht euch zu Gottes Kindern. Gott hat keine Stufenleiter zur Vollkommenheit aufgestellt, auf der du Spross um Sprosse zu ihm hinaufsteigen kannst. Nein, nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Dann seid ihr nämlich blind für die eigene Realität. Dann verdrängt ihr eure Leidenschaften. Formulier's mal im Du. Dann verdrängst du deine Leidenschaften und ich vermute, du kennst sie. Dann schiebst du deine eigenen Fehler anderen in die Schuhe und ich vermute, das kennst auch du. Dann fühlst du dich anderen überlegen und machst andere klein. Vielmehr, nimm dich wahr und nimm dich an, so wie du bist. Schau deine Realität an. Verabschiede dich von deinen anderen vorgehaltenen Idealen. Ich möchte euch einladen, zur Buße, zur Umkehr zu kommen, weil ich davon überzeugt bin, dass es mit einem veränderten Denken beginnt. Vor allem mit einem veränderten Denken über uns selbst. Das nennt Johannes Frucht des Glaubens. Denn es ist die Zeit gekommen, sagt er, die Energie, die du in deine Tarnungen fließen lässt, umzuleiten in den Mut zur Wahrheit. Und wenn du da angekommen bist, dann steig zu mir in den Fluss, dass ich dich taufe. Findest du nicht dazu, wird dich deine innere Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit zerreißen. Und wer kann und wer soll dir dann noch helfen? Also, fürchte dich nicht davor, ein toter Stein zu sein. Dann stehen deine Chancen nämlich gut. Denn aus toten Steinen formt Gott sich lebendige Jünger und Jüngerinnen. Aus totem Stein erweckt Gottes Geist liebende Herzen. Und so endet dann auch der Predigttext: Menschen aus Fleisch und Blut mit Geist und Wahrhaftigkeit. Darauf weist Johannes hin, der nach mir kommt, Jesus, der wird euch eben taufen mit Feuer und Heiligem Geist. Gott schafft sich sein Volk aus Steinen. Das ist die Adventfreude. Weil sich Gott aus Steinen Menschen erweckt, ist das eine gute Nachricht auch für Pharisäer. Das ist das Evangelium. Das ist die Adventsfreude. Wenn sich Gott aus Steinen Menschen erweckt, die zu ihm gehören, dann gehörst auch du dazu. Und das anzunehmen, ist Umkehr. Das ist schlicht Adventfreude. Amen.
Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? In aller Welt verlangen, o meine Seelenziel. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was mich ergötze, dir kund und Wissen sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige. Ich will dir mit Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinen Namen dienen, so gut es kann und ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Und hilfst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, dass sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen, mit eures armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch beruht.
Wie soll ich dich empfangen? So fragt, wer liebt. Den Menschen, den ich liebe, der mir viel bedeutet, möchte ich einen schönen, einen ihm angemessenen Empfang bereiten. Vielleicht habe ich diesen anderen schon häufig gesehen und mir nie viel dabei gedacht. Vielleicht sind wir schon länger bekannt, aber jetzt ist es Liebe. Jetzt ist es anders. Jetzt werden wir uns nicht nur über den Weg laufen, wir werden uns begegnen. Eine bisher unbekannte Spannung erfüllt mich. Es ist wahr, die alte Unbefangenheit ist fort. Eine Unsicherheit, ein Bangen kommt ins Spiel. Aber sind sie nicht besser als meine Gleichgültigkeit und sogar als mein Gleichmut? Wie soll ich dich empfangen? Du sollst dich ja willkommen fühlen, zu Hause sein bei mir. Das wünsche ich mir sehr. Und ich selber möchte euch im rechten Licht, möchte im rechten Licht gesehen werden. Ich liebe, darum möchte ich geliebt werden. Ob das gelingt? Ob ich dir gerecht werde, ob ich dir recht sein werde? ob es dir hier bei mir gefallen wird, ob ich dir gefallen werde. Wirst du mich im rechten Licht sehen? Wie soll ich dich empfangen? Du bist so besonders, bist einzig. Ich liebe dich ja. Wie soll ich dich empfangen? Das bedeutet eigentlich, ist meine Liebe dir recht? Wird sie dir gerecht? Wie soll ich dich empfangen? Für Liebende eine immer mit Zittern gestellte Frage. Darüber kann ich auch heute gesellschaftlich gebotene Coolness in Beziehungen nicht hinwegtragen, hinwegtrügen. Der Geliebte, andere, ist immer der Beste, Schönste, Bedeutendste. Ich liebe ja. Wie soll ich dich empfangen? Wird meine Liebe dir gerecht? Das ist eine Frage, die ich an sich, aber zugleich ist diese Frage zuerst und zuletzt an den geliebten anderen gerichtet. Denn nur der andere hat die Antwort, ist die Antwort. Nur er kann sagen, das lösende, erlösende Wort. Himmel berührt die Erde, der Lobpreis der Engel erklingt. Herrlichkeit Gott in der Höhe, sein Heil beginnt. Der Himmel ist hell erleuchtet, umrandet von seinem Licht. Dringt in mein Dunkel die Stimme, fürchte dich nicht. Gott wohnt bei uns, das wahre Licht. Doch diese Welt erkennt ihn nicht. Nur wer sich ihm öffnet, dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns. Der Himmel berührt die Erde, der Lobpreis der Engel erklingt. Herrlichkeit Gott in der Höhe, sein Heil beginnt. Der Himmel ist hell erleuchtet, umrandet von seinem Licht. Dringt in mein Dunkel die Stimme, fürchte dich nicht. Gott wohnt bei uns, das wahre Licht. Doch diese Welt erkennt ihn nicht. Nur wer sich ihm öffnet, dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns. Gott hat uns Treue geschworen, schenkt uns seinen einzigen Sohn. Von einer Jungfrau geboren, kommt er zu uns. Gott wohnt bei uns, das wahre Licht. Doch diese Welt erkennt ihn nicht. Nur wer sich ihm öffnet, dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns.
Thank you.
siegreicher Herr. Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar. Kein Ende sein.
Amen.
Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns adventlich begleitet habt. Ja, ich lade weiter ein. Und zwar lade ich euch ein zu spenden. Am kommenden Sonntag ist der 4. FEG-Spendentag. Wir wollen zusammenlegen unter dem Stichwort Gemeinden helfen anderen Gemeinden, vor allen Dingen in Osteuropa. Da ist es bitter nötig, dass wir helfen, ein guter Weg zu teilen und zu zeigen, dass auch diese Gemeinden uns am Herzen liegen. Und ihr habt das bei Stern im Norden gesehen. Wie viel können wir auslösen mit so einem Filzstift? Wir transportieren viel mehr als einen Filzstift. Wir transportieren die Botschaft. Wir haben euch im Blick, wir haben euch gerne, wir freuen uns an euch und wir unterstützen euch. Das wünsche ich mir auch so sehr für die Gemeinden in Osteuropa und deshalb herzliche Einladung, nächsten Sonntag dafür zu spenden. Das könnt ihr natürlich hier vor Ort, das kann aber auch jeder per PayPal. Das könnt ihr einfach und schnell bedienen, besser als ich, vermute ich. Deshalb bin ich so gerne hier vor Ort. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Kollekte hier in unserer Gemeinde direkt. Wir lassen im Moment natürlich den sogenannten Klingelbeutel nicht mehr rumgehen. Das wäre zu gefährlich, so ist uns gesagt worden. Aber wir haben immer ein Körbchen vorne im Foyer stehen, wo ihr gerne Geld zusammenlegen dürft. Diesen Sonntag mache ich euch das besonders reizvoll. Damit ihr das Körbchen findet, werde ich diese Merci-Schokolade geöffnet daneben legen und jeder darf sich gerne ein Riegelchen davon nehmen. Das ist ja der Gruß vom Stern im Norden und sie wollen zurückgeben und auch etwas mit uns teilen. Das finde ich wunderbar. Nun lade ich den Arne ein, uns den Segen zu sprechen. Und euch dazu aufzustehen.
Jesus Christus liebt dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der wird dein Herz und dein Sinn bewahren in ihm. So wahr du lebst, so wahr Christus lebt in dir. Amen.
Wir wünschen allen einen gesegneten Sonntag, besonders auch dem BU noch eine gute Zeit und lasst euch noch mal einladen, durch den Keller zu stöbern, damit die Daniela nicht ganz so viel entsorgen muss. Einen schönen zweiten Advent.